Bush Talk, dein Podcast für Survival, Bushcraft und Gear.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bush Talk, dem Podcast für Survival, Bushcraft und Gear mit Lars Kanarek
und John Salutz.
Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, diese Moderation geht auf meine Seite, und zwar geht es in diesem Podcast mal im Hauptfokus um Lars Kanarek, denn der hat ein neues Buch geschrieben. Ich habe dieses Buch von Lars geschenkt gekriegt, ich habe dieses Buch gelesen und ich bin begeistert. Und diese Begeisterung möchte ich gerne mit euch teilen, und deswegen gibt es mal eine Spezialfolge, kann man schon fast sagen, wobei wir sie normal unter einer Folge laufen lassen, und zwar heißt diese Folge Gehirn im Flugmodus. Gehirn im Flugmodus ist auch der Titel dieses Buches, und Lars, du hast hier ein meiner Meinung nach Meisterwerk der Zeit geschrieben, denn es handelt sich um ein Thema, das der eine oder andere vielleicht im Hinterkopf auch schon mal gewälzt hat, und zwar: Was macht das Smartphone mit uns Menschen und warum verhalten wir Menschen uns, und zwar nicht nur jung, sondern auch alt mittlerweile, so wie wir uns verhalten, wenn es um die Medien geht? Und das war super, super spannend, das zu lesen, und ich möchte diese Podcast-Folge so ein bisschen Freestyle gestalten, weil ich habe mich überhaupt nicht darauf vorbereitet, wie ich jetzt diese ganze Folge im Ablauf mache, sondern ich habe das Buch gelesen, habe mir einige Teile unterstrichen. Am liebsten würde ich natürlich das Buch vorlesen, aber das würde die Folge sprengen und natürlich auch nicht sinngemäß dem Buch oder auch nicht die Wertschätzung des Buches widerspiegeln, sondern ich habe einige Sachen rausgenommen und möchte diese mit dir, Lars, besprechen, damit du vielleicht deinen Input noch dazu geben könntest.
Herzlichen Dank.
Sehr gerne, genau. Herzlich willkommen hier im Studio. Ich sitze hier mit einem Zichorien-Kaffee frisch aufgebrüht, was mich sehr glücklich macht. Ich nehme hier mal einen Schluck und starte im hinteren Teil des Buches, denn ziemlich am Ende hast du einen Teil drin, und zwar der Titel heißt «Was ich dir wünsche». Und ich habe mir das markiert, ich habe das ganze Buch durchgelesen mit einer sehr, sehr wachen Präsenz, weil ich mich auch selbst wiedergefunden habe in diesem Verhalten. Und da steht: Dieses Buch hat versucht, eines zu tun – dir das Werkzeug zu geben, deine eigene Aufmerksamkeit zurückzuholen. Und das finde ich einfach wunderschön. Denn was heißt das denn überhaupt, die Aufmerksamkeit wieder zurückzugeben? Ich glaube, das ist so ein bisschen der Haupt- oder einer der Hauptpunkte in diesem Buch, um was es wirklich geht. Darf ich dich da einfach mal fragen, warum hast du dieses Buch geschrieben? Lass mal los.
Ja. Das, was ich jetzt sage, ist vielleicht teilweise ein bisschen hart, aber es ist
herzlich.
Herzlich und ehrlich und nur zum Wohle der Menschheit gedacht. Aber es hat sich in den letzten Jahren, und seit diesem Jahr ist es super extrem geworden, so viel verändert, was das Smartphone betrifft und das Verhalten der Menschen, die ein Smartphone besitzen, dass ich mir da Sorgen und Gedanken gemacht habe. Und egal, wohin ich komme, ob ich jetzt in den Zug steige, ob ich irgendwie durch Freiburg gehe, ob ich in meinem Umfeld bei Freunden, Bekannten, Verwandten bin, es fällt immer wieder auf, dass die Leute nicht mehr geistig so bei der Sache sind, wie sie eigentlich sein sollten. Das heißt, in meiner Wahrnehmung ist die Aufmerksamkeit der Menschen in irgendeiner Weise reduziert. Hm. So. Was ja jetzt erstmal kein Problem wäre. Problematisch wird es halt dann, wenn man über wichtige Sachen spricht und die Menschen dann abgelenkt werden. Hm. So, weil sie keine Grundaufmerksamkeit mehr haben. Das ist dann unhöflich bis störend. Dann, wenn du Sachen sagst, werden die sofort ausgeblendet, es werden Sachen vergessen, das nervt mich auch, weil früher hast du irgendwas gesagt, dann haben sich Leute das gemerkt und dann war es gut, heute ist das Gehirn wie ein Sieb. Mhm. Also jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt. Mhm. Und Aufmerksamkeit auch für die Umgebung, also wenn du nur noch Menschen siehst, die mit gesenktem Haupt irgendwo langgehen und auf das Smartphone schauen und wirklich gar keine Aufmerksamkeit mehr haben für ihr Umfeld, für ihre Umgebung, dann finde ich das alarmierend und bedrohlich. Mhm. Und das, was mich jetzt wirklich schockiert hat und was mich traurig gemacht hat, war, ich war geschäftlich in Kopenhagen gewesen vor ein paar Monaten und als ich morgens dann in die Bahn eingestiegen bin, bin ich zur Schulzeit eingestiegen. Das wusste ich nicht, dass da so viele Kinder mit dem Zug fahren. Und dann habe ich in dem Regionalzug in einem Abteil gesessen, im Fahrradabteil, wo man sich eben so gegenüber sitzt. Und da waren mir gegenüber eine lange Sitzreihe und da saßen eben, ich weiß nicht, 12, 13 kleiner Jungs im Alter von ja, 10 bis 12 Jahren. Und die haben alle, wirklich alle, am Stück in ihr Smartphone geklotzt, rumgescrollt und geswiped und wie man das heute alles so nennt. Ja. Und die waren komplett nicht mehr miteinander so, wie sagt man, vernetzt. Mhm. Und ich kenne das noch aus meiner Schulzeit. Klar, da gab es noch kein Smartphone. Da gab es vielleicht das eine oder andere, was ablenkt, aber nicht in dieser Masse und nicht in dieser Form und dieser Härte. Da haben die Jungs noch miteinander geredet oder man hat Scheiß gemacht oder irgendwie noch Hausaufgaben gemacht im Zug oder was weiß ich was. Die waren so gefangen von dem Gerät, da bin ich erschrocken. Und da habe ich zum ersten Mal, weil mir das ja bei den Erwachsenen schon so aufgefallen ist, aber wie das bei Kindern und in der Masse so kommt, das hat mich geschockt. Und da habe ich mir überlegt, dieses Buch zu schreiben. Das war der Auslöser. Und jetzt muss ich natürlich erstmal recherchieren, weil ich bin ja kein Neurowissenschaftler, ich bin ja kein Psychologe. Ich sehe ja nur, was passiert, was mit den Leuten geschieht, wie sich das in meinem Umfeld verhält und wie die Leute auf das Buch, auf das Smartphone schauen. Und ich wollte wissen, warum ist das so? Warum zieht das Smartphone die Menschen so an sich? Warum können die nicht mal loslassen? Warum sind die so abhängig von diesem Gerät? Warum können die das nicht mal weglegen? Warum haben die das immer überall dabei? Und da bin ich auf schockierende Informationen gestoßen, die wissenschaftlich belegt sind und die habe ich alle in diesem Buch, also die relevantesten, zusammengetragen.
Genau, und das ist auch etwas, was mich unglaublich beeindruckt hat, wenn man dann schaut, gerade im hinteren Teil, wen du da alles auch konsultiert hast, welche Informationen du da zusammengetragen hast. Und das ist ja eine deiner Gaben. Du kannst ja aus unglaublich einem riesen Pool von Informationen die Essenz rauskramen oder rausfiltern und dann kurz und prägnant auf den Punkt bringen. Das ist ja auch eine Survival-Technik im Sinne von keep it simple. Es geht ums Thema an und für sich. Und das hast du in diesem Buch sehr, sehr gut umgesetzt. So, weil ich bin ja nicht so, ich bin ja auch kein Neurowissenschaftler, sprich in diesem Metier unterwegs, aber ich beobachte ja dasselbe wie du. Und ich hatte aber nicht so klare Antworten, weil ich natürlich mir auch den Fokus nicht gegönnt habe, mich in all diesen Literaturen, Studien, Beschreibungen und so weiter, was du da alles quasi recherchiert hast, da nehme ich mir die Zeit gar nicht dazu. Und du hast halt die Begabung, innerhalb von kurzer Zeit mit deinem unglaublichen Leistungshirn alles zu scannen und dann die Essenz rauszukriegen. Und ich bin super froh, hast du das für mich gemacht, denn ich konnte mit diesem Buch mich selbst auch analysieren und erkennen, Scheiße, tatsächlich, das ist ein unbekanntes Feld und ich möchte auf diesen Punkt gehen, was da passiert, wenn wir ein Smartphone bedienen oder wenn wir ein Smartphone halten im Sinne von, ja, wenn das ein Begleiter von uns wird. Und das ist ultra spannend. Ich schlage dieses Buch einfach mal relativ am Anfang auf, denn du hast da, also mal abgesehen, dass du eine Bitte am Anfang des Buches geschrieben hast, was ich auch sehr schön fand. Ich möchte das weitergeben. Und zwar schreibst du, ich habe dieses Buch nicht geschrieben, um dir zu sagen, was du tun sollst. Ich bin kein Moralapostel und kein Selbstoptimierungscoach. Ich habe es geschrieben, weil ich glaube, dass viele Menschen in einer Situation sind, die sie nicht bewusst gewählt haben. Und da von meiner Seite her ein Ausrufezeichen. Und weil ich weiß, dass es einen Weg heraus gibt, der weder Askese noch fundamental Optionen gegen Technologie verlangt. Und das finde ich super schön, weil es geht hier nicht darum, zu sagen, was ist richtig und was ist falsch und irgendetwas zu verurteilen, sondern zu beleuchten. Zu beleuchten, was da tatsächlich passiert. Und als ich diesen Satz am Anfang gelesen habe, habe ich gefragt, hey, cool, herzlichen Dank, ich fühle mich mal schon mal nicht bevatert oder bemuttert oder bevormundet. Und vor allem, es ist kein Angriff gegen die Technologie, denn das Smartphone an und für sich ist ja genial.
Absolut.
Also wir können das ja durchaus auch nutzen, sogar im Survival-Thema und im Bereich. Also es geht nicht in diesem Buch um das zu verteufeln, sondern zu erklären, was passiert.
Genau, und das war mir auch wichtig, dass ich kein Verbotsbuch schreibe, weil muss ist immer schlecht. Ich wollte und erstmal herzliches Dankeschön an dich, dass du dich da geöffnet hast und dass du dich selbst reflektiert hast. Ich wollte einfach mal den Spiegel hinhalten, dass man mal sieht, okay, was stimmt möglicherweise nicht, wo kann ich optimieren? Und dann wollte ich einfach ein paar Tools mit auf den Weg geben, die dir halt zeigen, okay, wie tief hänge ich drin? Das Buch hat ja so einen Einstiegstest, wo du deine Abhängigkeit mal, jetzt vielleicht nicht ganz psychologisch korrekt, aber dieser Test, den kannst du machen, da werden verschiedene Fragen gestellt und dann siehst du schon, okay, ich hänge ganz tief drin oder mein Smartphone-Verhalten ist eigentlich gesund. Es gibt ja auch ein gesundes Smartphone-Verhalten und das ist wichtig, weil das Smartphone ist ja eine tolle Technologie, die uns viele Sachen ermöglicht hat und viele Sachen auch noch weiter ermöglichen wird. Das ist ja noch nicht am Ende. Und wenn man diese Technologie vernünftig und diszipliniert und gezielt nutzt, dagegen spricht ja gar nichts. Nur wenn das ausartet und ich hänge den ganzen Tag vor der Kiste, dann ist es nicht optimal.
Ja, und das Spannende ist herauszufinden, warum man denn da so, ich sage jetzt mal, abhängig von diesem System wird. Und das ist lustig, also lustig, nein, es ist nicht lustig, es ist fantastisch, dass du das da aufgezeigt hast, denn es geht ums Dopamin und gerade diesen Test, den du angesprochen hast, der startet ja mit der Frage, wie kaputt ist dein Dopaminsystem? Und Dopamin ja hier ganz klar mal als vielleicht was anderes, als die meisten Menschen denken, dass Dopamin ist oder wirkt, aufgezeigt wird. Man denkt ja vielfach, dass Dopamin ein Glückshormon ist, aber es ist ja ein Vorfreudehormon. Also sprich, es wird ausgelöst auf eine Erwartung hin und nicht als eine Belohnung im Sinne, was passiert. Gerade wenn es auch um diesen Test geht, den du jetzt erwähnt hast, da ist ja die Hauptfrage, wie kaputt ist dein Dopaminsystem? Und da geht es um 10 Fragen, die du stellst und auf das Dopamin kommen wir später noch zu sprechen, denn das ist ein missverstandenes System, das Dopaminsystem, dass wir ganz anders assoziieren, als es tatsächlich in der Neurowissenschaft mittlerweile auch beschrieben ist. Aber mit diesem Test, diese 10 Fragen, kannst du ungefähr einschätzen, in welchem Abhängigkeits- oder ja, in welcher Gefangenschaft, kann man schon sagen, mit diesem Gerät haushaltest. Und ich habe natürlich diesen Test auch gemacht und ich hatte ein bisschen Angst, wo ich mich da finden werde, weil es ist nachher am Schluss eine Auflösung und zwar geht es darum, von verschiedenen Punkten, die man eben aufgrund der Antworten zusammenzählen kann und dann gibt es eine Gesamtpunktzahl und je nachdem, in welchem Range du bist, und zwar geht das von 0 bis 4, 5 bis 10 Punkte, 11 bis 16 und 17 bis 20, wo man sich dann einordnen kann. Ich hätte mich natürlich gerne in der Kategorie 0 bis 4 gefunden und ich hatte die Zahl 5.
Oh.
Ja, genau. Und einerseits hat es mir aufgezeigt, dass ich tatsächlich noch auf einem guten Weg bin, aber doch in einem System, das schon eher weiter bist. Und die Überschrift von diesem Blog 5 bis 10 Punkte heißt, du spürst den Sog und weißt es. Und genau in dieser Aussage habe ich mich gefunden, muss ich sagen, ja klar, ich spüre auch einfach, ich setze mal hin, schnell Insta checken, bam, du bist drin, zack, zack, zack und so weiter. Also all diese Dinge, die jeder von uns kennt, der ein Handy in der Hand hat, wo auch weiß, vielleicht, es könnte mich da reinziehen, nach 2 Stunden Scrollen doch nicht befriedigt ist, dass da wirklich eine Wahrheit drin ist. Und deswegen dieser Test, fantastisch. Am Anfang des Buches, okay, ich weiß ungefähr, in welchem Stadium ich mich befinde von diesem spannenden Feld Smartphone. Und dann wirst du ja auch gleich erklären, hey, in diese Kapitel kannst du gleich eintauchen oder mach zuerst noch diese Kapitel. Also es ist wirklich auch ein Arbeitsbuch, das dir die Möglichkeit gibt, Tools zu erhalten, um vielleicht die Punktezahl ein bisschen zu reduzieren.
Genau, und dieser Test, den habe ich ja in Anführungsstrichen entwickelt, dass man eben eine Schnellabfrage über den eigenen Status machen kann, indem man die Fragen beantwortet, die Punkte entsprechend zusammenzählt und dann sieht, okay, ich habe vielleicht ein gesundes Smartphone-Verhalten oder mein Smartphone-Verhalten sollte überdacht werden oder ich bin vielleicht schon im bedenklichen Bereich und sollte alle Kapitel des Buches gnadenlos durcharbeiten, weil mir das eben helfen könnte. Wenn ich jetzt in der mittleren Stufe bin, also in der bedenklichen, noch nicht in der schlimmen, dann kann ich sogar ein paar Kapitel weglassen, weil die einfach irrelevant sind. Das heißt, ich habe das Buch so versucht aufzubauen, dass wirklich jeder sich abtasten kann, einsortieren kann und dann reinstarten kann.
Und das ist ja auch schon wieder verrückt, oder? Also das heißt, du gibst sogar ein Tool, um eben nicht alle Informationen zu lesen, weil wir so in einer schnelllebigen Welt sind. Ich für meinen Teil, ich lasse natürlich nichts aus, weil ich will ja die ganzen Informationen, deswegen habe ich nicht den Switch gemacht, dass ich in das dazugehörige Kapitel rein gejumpt bin oder geswitcht bin, sondern ich habe tatsächlich dann jedes Kapitel gelesen, weil es mich halt auch interessiert hat, was hast du rausgefunden und was da alles für Informationen drin lauern. Und ich bin ja auch ein bisschen Info-Junkie, also ich habe gerne fundamentierte neue Informationen, wenn es um ein wichtiges Thema geht. Und durch das, dass ja die nächsten oder die letzten Jahre auch für mich eine spannende Beobachtung für mich in meinem eigenen Smartphone-Verhalten waren, kam das genau zur richtigen Zeit. Weil ich mich immer noch in einer Position befinde, wo ich sage, okay, ich kann das noch handeln, aber ich spüre den Sog. Obwohl ich so viel draußen bin in der Natur, bla 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 bla. Und beim Teil 1, oder das System, da schreibst du quasi die Aufmerksamkeitsökonomie. Also du erklärst, warum es nicht um eine Abhängigkeit geht im Sinne von Daten, die abgegrast werden über dieses Medium Social Medias oder eben das Smartphone, sondern dass es um die Aufmerksamkeit geht, die vom Menschen abgezogen wird, im Sinne von genutzt wird, um eben das System am Leben zu erhalten. Super, super spannend. Kannst du dazu was sagen oder möchtest du dazu was sagen?
Ja, selbstverständlich. Es ist sehr spannend und erschreckend zugleich. Als ich da recherchiert habe und das verstanden habe, war ich erstmal sprachlos, weil das ist das abgrundtief Böse, was da sich im Hintergrund zusammenballt. Früher war eine Ware, die hoch gehandelt wurde und auch heute noch hoch gehandelt wird, die hat aber ein bisschen an Priorität verloren, die persönlichen Daten. Also je mehr ein Big Tech-Konzern wie jetzt Facebook, Google oder Spotify über ihre Nutzer erfahren, in Form von Nutzungsverhalten, von persönlichen Daten, Adressen, E-Mail-Adressen und so weiter und so fort, desto besser kann Werbung zugeschnitten werden, desto mehr kann verkauft werden. Das hat sich ein bisschen verändert. Das ist zwar, wie gesagt, immer noch relevant, aber es ist was Neues dazugekommen und das ist die Währung der Zukunft. Das ist so krass und so perfide, nenne ich es mal, dass man erstmal innehalten muss, um das sacken zu lassen. Und zwar die neue Währung ist die Aufmerksamkeit. Von den 24 Stunden am Tag, die du zur Verfügung hast, ist das Ziel der Unternehmen geworden, mit einer krassen Perversion, so viel Aufmerksamkeit wie möglich von eurer Zeit abzustehlen. Und je mehr Aufmerksamkeit ein Unternehmen von dir abgreift, desto mehr hängst du in dieser Blase, Bubble und in deren Verkaufsmuster drin und desto mehr kann man dir verkaufen und kann dich manipulieren. Und die haben da, die Industrie hat da so intensive und wirklich psychologisch geklügelte Mechanismen erfunden, die dich bewusst mit den verschiedensten Hilfsmitteln in diesem System, in dieser Aufmerksamkeitsökonomie drin halten. Du kannst da gar nicht rauskommen, weil da sind so verschiedene Suchtfaktoren gestreut, die halt auf einem einfachen Prinzip basieren, weil das menschliche Gehirn halt manche Sachen als Belohnung sieht, manche Sachen als Bestrafung und die sprechen halt ständig das Belohnungssystem an. Das heißt, du wirst ständig belohnt, wenn du da drin bleibst und kein Mensch möchte bestraft werden. Also wenn man sich vorstellt, man packt das Smartphone aus, ja, und da kriegt man direkt einen Anschiss vom Telefon und man kriegt Sachen angezeigt, die einen gar nicht interessieren, man hat gar keine Lust mehr drauf zu schauen, dann ist ja das Ziel nicht erreicht, sondern das Ziel muss ja sein, dass du das Gerät fast immer dabei hast, überall drauf schaust, in jeder freien Minute, dass du irgendwas kaufen kannst, konsumieren kannst oder beeinflusst wirst. Und das ist irre, weil sich da Hunderte, Tausende Psychologen, Wissenschaftler damit auseinandergesetzt haben, um genau die Sachen zu triggern, dass du auf dieses Gerät schaust. Und das ist erschreckend. Das ist zutiefst genial, aber böse.
Genau, das Geniale ist mir jetzt auch über die große Rinde gehuscht, weil es ist tatsächlich genial, wie mit einfachen, uralten menschlichen Hormonsystemen gehandelt wird und gnadenlos auch genutzt. Finde ich sehr spannend natürlich. Ich möchte das auch in erster Linie jetzt nicht verurteilen. Aber spannend ist eben diese Aufmerksamkeitsökonomie, denn das Aufmerksamkeitsgefühl ist für uns ein überlebenswichtiger Instinkt. Und das ist der Punkt, warum das auch mit Survival zu tun hat. Wenn du als Beispiel, wenn wir jetzt die Verhaltensstrukturen der Lebewesen auf diesem Planeten beobachten, wie zum Beispiel Vögel, wenn die im Nest zur Welt kommen, dann schlüpfen sie irgendwann mal aus dem Ei und dann generieren sie Aufmerksamkeit gegenüber der Mutter oder dem Vater, je nachdem, wen sie füttert, und zwar mit einer Überlebensstrategie. In diesem Fall ist es jetzt beim Vogel das Pfeifen. Also sobald die Mutter in die Nähe kommt oder die ernährende Person, dann macht das Küken ganz viel Lärm, damit es aufmerksam oder dass die Mutter aufmerksam auf dieses Küken wird. Je mehr Aufmerksamkeit ich generiere, umso eher symbolisiere ich Kraft und Daseinsberechtigung und werde natürlich gefüttert, weil Futtersuchen ist anstrengend. Und das System Erde immer noch alt funktioniert, auch der Mensch. Und deswegen don't waste your time, respektive alles, was notwendig ist, um das Beste weiter zu finanzieren, respektive zu ernähren. Das macht Sinn. Etwas, was schwach ist, was nicht lebensfähig ist, wird in der Natur nicht weiter mitgezogen, außer es hat genug Ressource. Und diese Aufmerksamkeit ist so eng verknüpft mit der Todesangst, die nicht wahrgenommen wird, sondern irgendwo im Körper ein Antrieb ist, von wegen, hey, ich muss überleben. Und jetzt hat die Industrie das neu herausgefunden, sondern gemerkt, wie sie sie nutzen kann, um eben an den Menschen die Aufmerksamkeit abzuziehen. Und das ist ein wirklich geniales System.
Gar keine Frage. Ich meine, du hast ja auch in der Verkaufspsychologie so einen Versicherungsvertreter zum Beispiel, der nutzt ja oft die Worte Sicherheit. Zum Beispiel, Sicherheit ist ein Wort, was verkauft. Und jeder will Sicherheit, Geborgenheit und so. Und das ist schon klug, wenn man das anwendet. Und hier ist es aber so perfektioniert und optimiert, dass es wirklich selbst Menschen, die sehr bewusst sind, kaum auffällt und dass sie in die Falle tappen können. Genau. Und das finde ich interessant, weil das nochmal eine Stufe an Genialität übersteigt. Also rein wirtschaftlich, unternehmerisch machen die alles richtig, die Unternehmen, weil natürlich. Ich meine, du willst ja möglichst viel Umsatz generieren, was ja legitim ist irgendwo. Aber dass da, ich fand das halt krass, dass die sich so viel Gedanken gemacht haben. Und ein Beispiel, das Scrollen, also das Klassische, mit dem Daumen hoch, das Bild bewegen, dass das Nächste kommt. Das ist ja was, was du heute sehr häufig bei Jugendlichen und bei Kindern beobachtest. Die schauen sich irgendwie einen TikTok an oder einen Short bei YouTube oder wie man das nennt, schauen sie ein Ding an und scrollen direkt mit dem Daumen nach oben und dann kommt das Nächste. Also das heißt, das Hirn hat gar keine Zeit, kurz über das Video nachzudenken, das zu bewerten, das einzukategorisieren, sondern ich werde direkt mit dem Nächsten beschallt. Und so geht das durch. Das machen die minutenlang oder stundenlang. Und dann, das heißt halt für das Gehirn, dass es ständig am Anschlag ist, weil es ständig Informationen verarbeiten muss, verschiedenste Art und Weise, die gar nicht im Zusammenhang stehen. Wenn du jetzt in der Schulstunde sitzt, im Chemieunterricht, dann geht es um das Thema Chemie, dann wird es strukturiert abgearbeitet und gut ist. Das heißt, das Gehirn kann sich auf einen Bereich einstellen. Beim Scrollen wird dir halt mal, wird dir mal halt ein Schminkvideo angeschaut, was sich vielleicht so eine junge Lady ansieht. Im nächsten Moment hüpft dann irgendein ein Influencer durch die Gegend mit irgendwelchen schwachsinnigen Aktionen und im nächsten Video kommt dann vielleicht irgendwie eine Werbung für ein Make-up. So, und das ist halt diese Taktung in der kurzen Zeit, das ist Gift. Und was ich gelesen habe, was ich auch sehr interessant fand, dieser Erfinder des Scrollens, das war ein Israeli gewesen oder ein israelisches Team. Und die sind mittlerweile gar nicht mehr so begeistert von ihrer Technologie. Die haben es eigentlich gut gemeint. Die wollten die Navigation auf dem Smartphone verbessern. Aber der eine Programmierer, der hat sich mal darüber geäußert und findet es jetzt eigentlich schlimm, wie die Leute von diesem Scroll-Mechanismus gefangen sind und eben, ich sag das mal böse, in den Sog gezogen werden.
Ja, und das ist krass, das darf man einfach nicht unterschätzen. Unser Körper hat immer noch alte Antworten auf neue Fragen. Und das ist eine Metapher im Sinne von, unser Hirn funktioniert immer noch wie vor 20.000 Jahren. Also wir brauchen unser Hirn, um gewisse Situationen oder Empfindungen oder Informationen zu verarbeiten, um unser Überleben zu sichern für unseren Körper, sprich abzuschätzen, ist das Gefahr, ist es keine Gefahr oder ist es essbar oder nicht oder was auch immer, soziale Kontakte. Und je mehr Informationen ins Hirn reinkommen, umso überforderter ist es, weil es noch nicht weiterentwickelt ist. Also es kann nur mit einer gewissen Art von Bewegung, Tönen oder auch Gerüchen umgehen und vor allem in einer gewissen Kadenz. Und das ist das Hauptproblem, diese Überflutung, was du schon erwähnt hast, dass dieses Hirn einfach zu viel Information, zu viele abstrakte Informationen kriegt und das nicht gehandelt werden kann in erster Linie und sicherlich irgendwelche Auswirkungen hat. Im besten Fall Weiterentwicklung des Gehirns. Bis das soweit ist, schwierig. Denn wir sind noch immer alt getaktet und da möchte ich auf das Thema Dopamin und Algorithmen eingehen. Und zwar Dopamin und Algorithmen ist ebenfalls beim Kapitel 2 der Titel. Und das habe ich auch super spannend gefunden, weil das wusste selbst ich nicht in dieser Ausführung. Und zwar Dopamin war für mich grundsätzlich mal einfach ein Glückshormon, Zufriedenheit, Empfinden, mal abgetan. Aber du hast das ja ganz krass auf den Punkt gebracht, denn das ist das meist missverstandenste Molekül. Denn Dopamin ist das Glückshormon, das stimmt so nicht. Dopamin ist das Erwartungshormon. Und Erwartungshormon, da denkt man sich so, hä, was heißt denn das? Es ist tatsächlich nicht ein Glückshormon, sondern wenn du was erwartest, das unter Umständen toll ist und dich glücklich macht, dann wird dieses Dopamin ausgeschüttet. Und da werden wir Junkies. Und da wurde ja eine ganz, ganz spannende Technologie dann eben umgesetzt. Im Sinne von, wenn was rot aufploppt auf deinem Handy, im Sinne von, hey, hier ist eine Nachricht, schau mal nach. Bam! Kannst du dazu was sagen? Weil das hat mich fasziniert.
Die Benachrichtigungen oder Notifications, wie man sie nennt, die halten einen immer in absoluter Erwartungsbereitschaft. Das ist wie wenn du irgendwo in der Geisterbahn bist, sag ich mal, auf dem Rummel. Genau. Du fährst mit deinem Wagen durch die Geisterbahn durch und dann wartest du ja drauf, dass du erschreckt wirst. Und dann kommt irgendwann aus dem Nichts, kommt was und du erschreckst und der Effekt ist da, ist Erschrecken. So hier ist es so ähnlich, weil du wartest auf irgendwas, aber nicht auf, dass du erschreckt wirst, sondern du wartest auf irgendeine Info, auf irgendwie eine positive Meldung, ein Like auf dein neuestes Foto, dein Urlaubsfoto, was du hochgeladen hast oder deine Pizza, die du gerade fotografiert hast und mit der Menschheit teilst. Und das sorgt dafür, dass du immer in so einer Art Bereitschaft bleibst, in dass du immer auch in so einer Aufmerksamkeitsspule hängst, aus der du nicht mehr rauskommst. Und du wartest natürlich immer wieder das, was kommt. Und natürlich ist es so gemacht, dass es nicht nur eine App gibt, sondern es gibt ja TikTok, WhatsApp. Das heißt, du kriegst ständig irgendeine Benachrichtigung, die dich immer erstens am Gerät hält, weil wenn du weggehst und dein Gerät weglegst, bekommst du das ja nicht mit. Und sie hält dich immer in der Bereitschaft, weil ständig kommt irgendwas rein. Egal ob Facebook, TikTok oder so, du kriegst immer Benachrichtigung, Benachrichtigung, Benachrichtigung. Und jeder Programmierer ist natürlich darauf aus oder diese ganzen Konsumplattformen, sage ich sie mal, wie TikTok, Instagram etc., die wollen natürlich dich so lange wie möglich in ihrem Ökosystem halten. Und wenn die dir halt ständig Nachrichten schicken, wo jeder Programmierer versucht, direkt am Anfang eine Zugriffsberechtigung, jetzt bei Android-Handys zum Beispiel, dass du das erlaubst, weil wenn du benachrichtigen kannst, kannst du die App immer wieder interessant machen. Das heißt, jemand, der die App mal weg schaltet für ein paar Tage. Wenn er dann eine Benachrichtigung kommt, macht er sie wieder auf. Und je mehr Benachrichtigungen kommen, desto mehr hängst du drin. Und diese Benachrichtigungen, die machen uns gaga, auf Deutsch gesagt.
Ja, und tatsächlich versuch mal eine Benachrichtigung auszuschalten. Da kriegst du gleich ein Alarmsystem im Handy von wegen, hey, unbedingt, sonst verpasst du die Infos. Also ich habe das ja dann praktisch auch ausprobiert und ich war erschrocken, dass es tatsächlich so wichtig ist für wer auch immer, da jetzt im Hintergrund, ob es eine App ist, Mail, was auch immer, dass da wirklich ein System dahinter ist, das super funktioniert im Zusammenhang jetzt mit diesem Dopamin, oder? Dass wir wirklich dieses Erwartungshormon, wir freuen uns dann und wir schauen ja auch immer drauf. Du stehst am Busbahnhof, du wartest sagen wir 10 Sekunden, Griff in die Hosentasche, Handy raus, schnell schauen, hat jemand geschrieben, okay, schnell abchecken, gibt es was Neues, gibt es ein Like auf Insta, bla bla bla. Dann geht das Handy wieder in die Hose. 2 Minuten später kommt es wieder nach vorne. Also.
Ja, verrückt. Diese Benachrichtigungen, die müssen ja sein. Also jetzt, wenn man mal, ich habe zum Beispiel die App der Deutschen Bahn auf dem Smartphone, jetzt mal fiktiv angenommen. Mhm. So. Und das Tolle ist ja mit den Benachrichtigungen, du kannst ja einen Status mitteilen. Wenn dein Zug zu spät kommt, ploppt kurz ein Fenster auf oder das Handy vibriert und du weißt, okay, da ist eine Nachricht bekommen von der Bahn und die Bahn schickt ja nur wichtige Nachrichten. Das heißt, du weißt, okay, ist eine Nachricht gekommen, ich sollte vielleicht doch besser mal aufs Gerät gucken, weil es könnte sein, dass mein Zug zu spät kommt oder dass irgendein anderes Ereignis ist. Von der Grundidee ist es ja toll, nur es wird ja missbraucht, das ist das Problem, weil du ja von jeder App irgendwelche Benachrichtigungen bekommst und da haben halt manche Apps eine Prioritätsstufe erreicht, die dann schon in eine Version einzusortieren wäre, weil es eben zu viel ist, zu viel Taktung. Mhm. Und das kommt dann noch zu dem Informationsfluss dazu. Du bekommst Nachrichten und Informationen. Mhm. Und also genau nicht nur dann, die Nachricht, sondern auch der Inhalt, den du verarbeiten musst.
Und wo du vielleicht nicht bereit bist im Moment dafür, für diese Information. Ja. Ich glaube, das ist auch der Punkt, weil eben dieses ständige Abchecken, hey, wurde ich gesucht, gibt es eine Information für mich, bla, 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 das ist die Menge, die es wieder ausmacht.
Ja.
Ganz klar, es gibt diese Benachrichtigungen, die sinnvoll sind unter Umständen, aber ganz viele sind es eben nicht. Und das beschreibst du auch in deinem Buch sehr schön. Es gibt tatsächlich gewisse Sachen, die nichts verändern, wenn du sie jetzt nicht weißt, sondern erst dann, wenn du Zeit hast, um dich darum zu kümmern, kannst du die Apps öffnen, schauen, gibt es was Neues oder nicht. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Vorteil und das ist auch das Coole des Buches. Es geht nicht darum, das nur jetzt abzustellen und abzuschaffen, sondern damit umzugehen. Und ich habe das auch gemacht. Ich habe tatsächlich mit relativ großer Mühe alle, und zwar nicht emotionaler Mühe, sondern technischer Mühe, bei allen Apps die Benachrichtigung ausgeschalten. Und ich habe es nicht bei allen geschafft, einfach weil es auch technisch ein bisschen schwierig gemacht wird, vor allem für so einen Banause wie mich. Und habe mich geachtet, wie wohltuend es ist, dass ich sagen kann, okay, in diesem Moment habe ich jetzt gerade Zeit, um meine Nachrichten zu checken, im Sinne von, hat jemand auf WhatsApp geschrieben, hat jemand auf Insta was gefragt oder gemacht. Und dann kam der nächste Punkt, und das hast du auch im Buch beschrieben, wenn wirklich was Wichtiges auf diesem Planeten passiert und das mir eine Person mitteilen muss, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, und zwar ein Telefonanruf.
Der klassische.
Genau. Und dann musst du natürlich dein Handy nicht auf stumm schalten, weil es immer bimmelt, ding, 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 die Nachricht ist rein, sondern wenn dann jemand anruft, dann ist es wichtig. Und wenn die WhatsApp-Nachricht nicht so dringend ist, weil jetzt gerade der Präsident gelandet ist, dann brauche ich es auch nicht zu wissen. Aber ansonsten ruft mich jemand an, wenn es wirklich dringend ist. Also ich verpasse nichts Lebensbewegendes, wenn ich nicht dann à jour bin, wenn das Gerät es mir zeigt.
Ja, es ist ja auch eine Anstandssache. Weißt du, wenn ich jetzt mit dir zum Beispiel, wir haben es lange nicht gesehen und treffen uns zum Essen gehen. Mhm. So, jetzt sitzen wir bei unserem Essen, du hast dein Smartphone auf dem Tisch liegen und ständig kommt eine Benachrichtigung rein. In dem Moment, wo es vibriert oder das Lämpchen blinkt, wirst du unaufmerksam. Mhm. Das heißt, deine Aufmerksamkeit ist kurz aufs Gerät gerichtet. Auch wenn du mir aufmerksam zuhörst, bist du trotzdem kurz abgelenkt. Mhm. So, mich als Zuhörer stört es auch. Das heißt, es wäre vielleicht gut, wenn ich dann auf Flugmodus schalte, Benachrichtigung komplett abschalte, wenn man sich jetzt persönlich mit jemandem trifft, der einem wichtig ist und danach kann man es ja wieder anschalten. Also das sind ja keine Verbote, die ich gebe und in meinem Buch habe ich eine Menge Tools, eine Menge Werkzeuge, die man umsetzen kann, wo man seine Lebensqualität wieder verbessert. Einfachstes Beispiel, die meisten Menschen, die wachen morgens auf und der erste Blick, der kommt, ist aufs Smartphone und gucken, wie spät ist es. Mhm. Das ist ja legitim. Das Smartphone hat einen Wecker, wird ja auch als Wecker genutzt, was ja absolut okay ist. Mhm. Aber in dem Moment, wo du den Bildschirm hochfährst, siehst du schon die erste Benachrichtigung. Mhm. Du siehst schon, okay, ich habe 15 E-Mails. Mhm. Und dann fährt dein Hirn schon hoch. Das heißt, du kannst gar nicht vernünftig in den Tag starten. Mhm. Und einer dieser Tipps, die ich in meinem Buch gebe, ist zum Beispiel, dass man sich einen klassischen Wecker kauft. Mhm. Einen ganz normalen Analogwecker, der mit einer Batterie betrieben wird. Dass man als erste Tätigkeit nicht direkt aufs Telefon klotzt, sondern auf den Wecker. So wie das 70 Jahre oder 80 Jahre oder 100 Jahre, ich weiß nicht, wie lange es Wecker gibt, immer gewesen ist. Mhm. Und dann kann man erstmal auf Toilette gehen, dann kann man sich richten, kann frühstücken und dann könnte man aufs Telefon gucken, aber nicht direkt.
Absolut. Also kleine, sehr, sehr, sehr essentielle Tipps, die man unbedingt auch umsetzen kann, weil man verliert nichts. Aber es ist eine Gewöhnungssache, genauso wie es das andere Gewöhnungssache ist, in was reinzukommen, wieder was rauszukommen. Und auch da Handy aus dem Schlafzimmer wesentlich, nicht nur wegen, ich sage jetzt mal, der Strahlung, wegen dieser Aufmerksamkeit-Geschichte oder eben auch ja, einfach dieses Gerät mal auch wegzulegen, weil wir haben das ständig in uns oder respektive in der Hosentasche oder wo auch immer. Und ja, also finde ich coole Tipps und das war natürlich auch nicht zu viel, denn du gibst einfach sinnvolle Tipps. Das kann man ja dann auch steigern. Du hast ja da auch dann Tools drin, wie du dich da noch steigern kannst und noch unabhängiger von diesem System zu werden. Und das ist genial. Eines, was mich auch berührt hat, ist das Kapitel soziale Erschöpfung. Und das ist das, was du eigentlich vorher auch erwähnt hast in diesem Sinne. Und auch das mit dem mit dieser Aufmerksamkeit, wenn zwei Menschen miteinander sprechen und das Handy liegt auf dem Tisch, schon nur, wenn das Handy auf dem Tisch liegt, kann es implizieren, dass da was Wichtigeres ist als unser Gespräch. Und das klaut Aufmerksamkeit gegenüber deinem Gegenüber und das kratzt wieder an der Überlebensstrategie im Sinne von, ich kriege die gesamte Aufmerksamkeit. Und das ist kein Dienst, kein sozialer Dienst, den wir eigentlich machen möchten, denn jemandem die Augen, die Ohren und aber auch die volle Aufmerksamkeit zu schenken, das ist eines der höchsten Güter, die wir haben unter sozialen Wesen. Und da sind wir wirklich krass am Abdriften, selbst in einer Liebensbeziehung, wenn dann beide am Tisch sitzen und fangen an zu scrollen, was jetzt gerade auf Insta geht. Ich möchte das nicht verurteilen, aber das ist was ganz Fremdes.
Ja, vor allem, mir haben Frauen wie Männer berichtet, dass die beim Date irgendwo, sie haben irgendjemand kennengelernt, treffen sich mit dem zum Essen, dann packt das Gegenüber irgendwann das Telefon aus und checkt dann Nachrichten. Und ich finde das halt übel, wenn du da deiner, ich meine, da sitzt vielleicht deine Traumfrau vor dir, oder es könnte sich daraus entwickeln, oder sitzt dein Traummann vor dir und dann lässt du dich von dem Gerät ablenken für diesen magischen, knisternden Moment, wo das Glück deines Lebens entstehen kann. Ich meine, vielleicht finden sich ja hier die zwei Menschen überhaupt und dann wird dann WhatsApp beantwortet und Insta gecheckt oder unterm Tisch mal schnell was geschrieben. Mhm. Krass, also unhöflich finde ich das. Mhm. Es ist auch momentzerstörend, wenn es das Wort überhaupt gibt.
Ist es tatsächlich, und du hast es ja auch beschrieben jetzt in diesem Kapitel, und zwar geht es um echte soziale Verbindungen. Und da möchte ich einen Abschnitt vorlesen, und zwar vor allem auf den letzten Satz, denn der hat mich einfach umgehauen. Und zwar geht da ein Teil so, echte soziale Verbindung. Das, was evolutionär unser Sozialgehirn gesättigt hat und für das es gebaut ist, ist synchron. Sie passiert in Echtzeit. Sie enthält Augenkontakt, Körpersprache, Stimmklang, das Timing von Reaktionen, das Schweigen zwischen Sätzen. Diese Signale sind reich an Informationen, die das Gehirn verarbeitet, unbewusst, aber ununterbrochen. Und jetzt kommt der Satz. Was soziale Medien liefern, ist das Äquivalent von Fastfood für ein Organ, das Vollwertnahrung braucht. Es stillt kurzfristig etwas, aber es nährt nicht. Und das ist für mich der Satz, der einfach nachklingt. Denn ein Gespräch mit einer Person, egal wo es ist, am Feuer, zu Hause, am Kamin, keine Ahnung wo, das wirklich auf einer echten Aufmerksamkeit basiert, ist so wertvoll, so nährend, dass nicht vergessen geht oder meistens nicht vergessen geht. Und deswegen herzlichen Dank, dass du sowas überhaupt schreibst, niederschreibst. Also ich bin begeistert.
Wow, danke, ja. danke.
Weil da sprechen wir auch wieder über diese nur basic hormonellen Sachen, die passieren in unserem Körper. Also weißt du, Glück ist ja nicht, was du kaufen kannst, sondern es ist ein Hormoncocktail, der uns glücklich macht. Aber was macht es wirklich glücklich? Und das sind die essentiellen Sachen oder Dinge, die tatsächlich halt funktionieren für uns Menschen. Das ist gerade mit dem Oxytocin, oder? Das ist ein Hormon, man sagt dem auch, das ist ein Bindungshormon, das wird vor allem auch ausgeschüttet, wenn die Mutter ein Kind bekommt, damit das sicher auch zusammenbleibt. Da könnte man auch Bücher davon füllen. Und es funktioniert halt einfach. Und das weiß natürlich jetzt das ganze System, sprich diese Medienwelt, diese Creator, die das Smartphone als Werbeplattform und vor allem auch als Werbeplattform nutzen und die Leute in den Bann ziehen. Ja, Lars, wie gesagt, ich habe in unserem Vorgespräch gesagt, am liebsten würde ich natürlich dieses Buch eigentlich vorlesen, aber ich sage euch lieber, kauft euch dieses Buch, wir werden das auf jeden Fall in den Shownotes verlinken und dann habt ihr wirklich ein Werkzeug in der Hand. Und es ist nicht ein dickes Buch, es ist keine Wissenschaftsarbeit, sondern wieder auf die Essenz, wie ich das in deinen Büchern kenne, von verschiedenen Informationsquellen rausgenommen, auf den Punkt gebracht, super dargestellt und mit Tools wie zum Beispiel der 7-Tage-Wellness-Reset. Ich meine, da hast du dir was aus den Fingern oder aus dem Hirn gesogen, das einfach genial ist. Du gibst eine Anleitung, wie man sich resetten kann, wieder in diese eigene Aufmerksamkeit zu kommen mit Möglichkeiten. Du bietest ja da einfach Tools an, die man machen kann oder nicht. Aber wenn ihr die mal gelesen habt, dann könnte es sein, dass ihr angefixt werdet, um eure Aufmerksamkeit, eure Freiheit wieder zurückzuerhalten. Und vielleicht auch wieder lernen, die Stille auszuhalten. Und das ist ja auch ein Kapitel, das du schön umschreibst, respektive beleuchtest, warum Stille so schwer ist für uns. Einfach genial. Also ich sag's nochmal, begeistert.
Danke.
Ja, lieber Lars, ich gebe dir natürlich das Abschlusswort, nachdem, dass ich das Abschlusswort in diesem Sinne bei dir nochmals im Buch nochmals erwähne. Und zwar, wenn du schreibst, was ich dir wünsche. Auf einer der letzten Seiten. Dieses Buch hat versucht, eines zu tun, dir das Werkzeug zu geben, deine eigene Aufmerksamkeit zurückzuholen. Was sind deine Schlussworte für unsere Zuhörer von Bush Talk, dem Multikulten? Wir haben jetzt verschiedene Themen schon besprochen. Ja.
Ich wünsche euch, dass ihr nicht betroffen seid, dass ihr dieses Buch vielleicht gar nicht lesen müsst. Und wenn ihr betroffen seid, wünsche ich euch, dass ihr die Kraft habt, das zu erkennen und sich damit auseinanderzusetzen, dass ihr vielleicht jemanden mittragt, einen Gegenstand, der euch viel wertvolle Lebenszeit raubt. Denn die Zeit, in der ihr auf den Bildschirm schaut, das ist Zeit, in der ihr nette, tolle, liebevolle Menschen treffen könntet, in der ihr vielleicht im Wald ein Feuer entfachen könntet oder einfach nur an der frischen Luft sitzen könntet und den Vögeln zuhören könntet und ihr dann für eure Gesundheit, für euer Wohlbefinden einen deutlichen Mehrwert treffen würdet. Dieses Buch soll nicht das Smartphone verteufeln, das ist eine geniale Technologie und ihr sollt auch draußen das Smartphone nutzen mit irgendwelchen Apps wie TrailSense oder Osment, wo ihr einfach navigieren könnt, wo ihr Funktionen nutzen könnt. Aber kehrt mal in euch und überlegt mal, und beobachtet mal in eurem Umfeld, ob nicht vielleicht Bedarf für dieses Buch besteht. Das Buch könnt ihr derzeit vorerst nur bei Amazon als KDP und als Taschenbuch erwerben. Das ist in der Mache, dass man es auch in der Buchhandlung bekommt mit Hardcover und ein bisschen wertiger von der Haptik her. Ja. Das brauchen wir ein bisschen, weil ich das selbst verlege. Und wer mich kennt, weiß, ich habe einen vollen Stundenplan. Aber ich glaube, ich habe den Nerv der Zeit getroffen und es hat mir verdammt viel Spaß gemacht, zu diesem Buch zu recherchieren und das Buch zu verfassen. Und ich hatte so eine Klarheit, als ich dieses Buch geschrieben habe, die habe ich selten gehabt in diesem Maße. Und da konnte ich eben meine ganzen geistigen Ideen und Formulierungen niederschreiben, was mir auch sehr viel Freude bereitet hat. Und vielleicht ist es was für euch.
Tja, genau. Und wenn ihr dann das Buch gelesen habt und die letzte Seite gelesen habt, dann legt dieses Buch weg, geht nach draußen, lasst das Handy drinnen, nur für eine Stunde. Macht's gut. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Bush Talk. Survival, Bushcraft und Gear und noch viel mehr mit Lars Konarek
und John Saluzzo.